Deutschlandfunk, Andruck. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt, wie nah und wie viele Menschen auf einmal man an sich heranlässt, aber auch wie wir arbeiten. Stichwort Homeoffice. Ein großes Thema für all die, die den Luxus hatten und haben, überhaupt von zu Hause aus arbeiten zu können. Die einen empfanden es als befreiend, ungestört arbeiten, produktiv sein, anderen aber erging es da anders, weil sich auf einmal die Arbeit auch im Privatleben breit machte. Der informelle Austausch mit Kollegen an der Kaffeemaschine zum Beispiel oder beim Mittagessen auf der Strecke blieben. Zeit also für eine Zwischenbilanz, bevor der Herbst womöglich mit einer neuen Runde von Distanz vor der Tür steht. Was soll von dieser Form des Arbeitens bleiben, weil es sie einfacher macht? Und was kann wieder weg? Genau diese Fragen hat sich auch die Journalistin Sarah Peschke gestellt, die beim Magazin der Süddeutschen als Digitalredakteurin arbeitet, zwei Kinder hat und das Thema eben auch persönlich erlebt und kennt. Ihr Buch mit dem Titel »Wie wir arbeiten wollen« hat mein Kollege Christian Raphansel gelesen. Er hat sie gefragt, was sie von der Warnung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, hält, dass wir in der Pandemie nämlich verlernen könnten, Arbeit und Freizeit zu trennen. Und er wollte wissen, um welche Entgrenzungen es genau dabei geht.
Das sind Gefahren, die durch die Digitalisierung schon viel früher gekommen sind. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Psychologin gesprochen und die hat diesen schlauen Satz gesagt: Früher war die Arbeit ein Ort. Heute ist die Arbeit eine Sache, die ich überall mit hinnehmen kann. Und ich finde, das fasst es ziemlich gut zusammen. Egal, ob es um die Arbeit mit dem Smartphone geht, ob es um einen Laptop geht. Wir sind durch die Digitalisierung so mobil geworden in unserer Arbeit. Wir können also auch aus der Alpenhütte arbeiten, wenn wir dort WLAN haben. Aber sie bewirkt eben auch, dass diese örtliche, räumliche Trennung von der Arbeit wegfällt und dadurch verschwimmen Grenzen. Und das ist das größte Problem im Homeoffice.
Und das hat ja auch diese Kehrseite, die Sie beschreiben, dieses dauerschlechte Gewissen. Immer sich nicht sicher zu sein, ob die anderen jetzt vielleicht denken, dass ich gar nicht wirklich arbeite. Wie wirkt sich das aus? Was haben Sie da vielleicht auch selber erlebt?
Ja, das war im Prinzip, dieses Gefühl war Ausgangspunkt für die Überlegungen, die dann im Buch Niederschlag gefunden haben. Und zwar das Gefühl, dass man ständig arbeiten kann, aber nicht muss, weil man ja nicht physisch gesehen wird. Dieses Gefühl hat bei den meisten von uns im Team zu so einer Unsicherheit geführt und einem vorauseilenden Gehorsam, hatte ich das Gefühl. Also wir haben uns beispielsweise in unseren Chats, über die wir kommunizieren, immer nur noch abgemeldet mit den Worten: Ich mache mal ganz kurz Pause.
Ganz
oder
kurz.
Ganz kurz, ich bin nur ganz schnell einkaufen. Früher im Büro hat man das Büro ja auch verlassen, für eine Mittagspause, für einen Arzttermin oder ähnliches. Und jetzt war aber immer dieses Gefühl dabei: Wer weiß, ob die anderen denken, ob ich von meinem Termin oder von meinem Einkauf überhaupt wirklich zurückkehre. Das kann ja niemand kontrollieren. Ich könnte theoretisch ja auch Teams auf dem Handy aufmachen und irgendwo anders sein.
Und das ist ja mehr als nur ein Gefühl. Sie zitieren auch da wieder Zahlen, Untersuchungen, dass die Zahl der Überstunden trotz Kurzarbeit im ersten Pandemiejahr massiv angestiegen ist. Das heißt, die Produktivität ist im Homeoffice aus Sicht der Unternehmen eigentlich ziemlich gestiegen.
Genau. Die Produktivität ist gestiegen. Das haben ganz viele Unternehmen in den ersten Untersuchungen seit Beginn der Pandemie gesagt. Jetzt kam aber zuletzt eine Studie raus, die gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht wirklich die Produktivität an sich, also sozusagen die Effizienz pro Zeit, sondern die Menschen haben einfach länger gearbeitet. Es ist einfach eine viel höhere Arbeitszeit pro Tag und dadurch schafft man automatisch mehr.
Weil es diese kleinen Dinge sind, wie die Mittagspause, die ich nicht mehr mit Kollegen verbringe, sondern alleine zu Hause auf dem Balkon sitze, naja, da mache ich eben nur 10 Minuten Pause oder ich hänge eben abends noch ein bisschen was dran. Sie zitieren da eine Psychologin, die sagt, unter diesen Stresssituationen Pausen muss man dann machen, wenn man eigentlich keine Zeit dafür hat. Klingt erstmal lustig, wir ahnen, was damit gemeint ist, aber wir tun es natürlich trotzdem nicht. Jetzt haben Sie ein paar Tipps, ein paar Kniffe in Ihrem Buch versammelt. Was kann man tun, um sich selbst dazu zu bringen, vielleicht doch die Pausen zu machen, die man machen sollte?
Ich glaube, das Wichtigste, was man tun muss, ist, dass man sich bewusst macht, dass Pausen dazugehören, um etwas zu schaffen. Das Bild vom Leistungssportler hilft da ganz gut, ne? Oder von der Leistungssportlerin. Es ist klar, man kann nur dann wirklich seine beste Leistung und seine Leistungsfähigkeit abrufen, wenn man sich zwischendurch Pausen gönnt, in denen man regeneriert, in denen man wieder Kraft schöpft. Anders ist es gar nicht möglich. Und das Gleiche gilt auch für den Kopf. Wir müssen die Pause als Bestandteil unserer Arbeitskraft verstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn wir das verstanden haben, dann gibt es natürlich so ganz klassische Zeitmanagement-Tricks, wie beispielsweise jede Stunde 5 Minuten Pause einplanen und alle 3 Stunden eine längere. Aber ganz wichtig ist, wir müssen es verstehen, wie relevant eine Pause ist und wir müssen sie als festen Termin in unserem Arbeitstag verankern.
Momentan kommt von oben, wir haben zum Beispiel Interviews gehört mit dem Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, Sigrid Russwurm, der fordert eine 42-Stunden-Woche und der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, auch der fordert eine längere Wochenarbeitszeit. Sind die alle auf dem falschen Dampfer?
Ich glaube, man muss differenzieren. Die Anzahl der Arbeitsstunden, die beispielsweise an einem Fließband verrichtet werden, sind nicht gleichzusetzen mit Arbeitsstunden, die im Homeoffice verrichtet werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass der 8-Stunden-Tag oder die 40-Stunden-Woche im Homeoffice oder in einem Büro eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass es viel mehr um aufgabengebundene Arbeitszeit gehen sollte. Aber es ist klar, dass in bestimmten produktiven Wirtschaftszweigen ein Mehr an Arbeitszeit pro Woche auch ein Mehr an Outcome bedeutet. Aber trotzdem ist natürlich diese Forderung total zynisch, weil diejenigen, die jetzt schon viel gearbeitet haben, sollen noch mehr arbeiten. Also nein, falscher Dampfer, ganz sicher.
Sie schauen auch in andere Länder und finden da Vorbilder, Pausen, die üblich sind, wie in Frankreich, in Schweden auch oder in Großbritannien oder auch Modelle mit 4-Tage-Wochen oder 6-Stunden-Tage, weil eben auch Untersuchungen ergeben haben, dass sich auch an einem 8-Stunden-Tag eigentlich niemand länger als 3 Stunden durchgehend konzentrieren kann. Und noch eins macht vielleicht Hoffnung, nämlich eine Generation, die, glaube ich, in Personalabteilungen ziemlich verhasst ist, die Generation Z. Die nicht mehr sagen wie die Vorgängergeneration noch, ach, wir wollen alles möglichst flexibel, sondern die wollen klare Grenzen, die stellen klare Forderungen auch ans Management. Kommt da eine Generation, die Vorbild ist für uns alle?
Ich glaube schon, dass sie in bestimmten Teilen Vorbild sein kann. Im Gegensatz zu den Millennials, zu denen ich gehöre und denen eben die berufliche Verwirklichung extrem wichtig ist, sehen viele der Generation Z, sehen das anders. Für die ist ein erfülltes Leben, auch der Raum für Freizeit und anderes als Arbeit, ist ihnen extrem wichtig. Das bedeutet für die nicht, dass sie in total flexible Arbeitsmodelle übergehen wollen, sondern die wollen feste Struktur, um eben das Privatleben zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns abschauen können, ja.
Feste Strukturen können das Privatleben schützen. Die Journalistin Sarah Peschke. Der Titel ihres Buches heißt »Wie wir arbeiten wollen – über Selbstbestimmung und Selbstausbeutung«, ist bei HarperCollins verlegt und zählt 160 Seiten. Preis 15 €. Mein Kollege Christian Rapansel hat mit ihr darüber gesprochen.